Feinschmeckertouren, Folge 456.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hallo, Servus und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gibt es einen ganz klassischen Nachschlag. Du hast letzte Woche gehört, wie uns ja unser erstes Abendessen, unser erstes Menü in der Neumühl-Ressort uns bar geschmeckt hat. Wir sind heute wieder in der Scheune, weil wir haben dort zweimal gegessen. Und diesen Nachschlag wollen wir dir auf gar keinen Fall vorenthalten, weil wir auch wieder begeistert sind. Und sei gespannt, was Bettina alles in einer Live-Recherche während des Essens zutage bringt. Viel Spaß beim Genießen.
Mein Einstieg ins heutige Menü kommt total farbenfroh daher. Ein kleiner, weißer, eleganter, schöner Teller. Ein tiefer Teller. Da drin ist reingespritzt eine Mousse von der Karotte. Dann liegen hauchdünn gehobelte Karottenscheiben, die mariniert sind. Die butterweich und zart sind im Geschmack und ein paar Sesamkörner, schwarzer und weißer Sesam darauf. Und gekrönt wird die ganze Geschichte mit einem abgezupften Blatt der glatten Petersilie. Also nicht nur, dass es hübsch anzusehen ist, sondern auch die Aromen der Karotte sind hier wunderbar ausgearbeitet.
Mein Gruß aus der Küche ist ein Pastrami auf einem Salat. Der Salat sieht auf den ersten Blick eher gemüsig aus, also wie eine Gemüsesuppe. Auf dem Pastrami sitzt eine weiße Kugel mit ein paar Nüssen getoppt. Das, was so gemüsig aussieht, ist tatsächlich einfach ein Salat und der ist wieder so herrlich frisch in den Aromen. Ganz ausdrucksstark und lecker und bildet mit dem Pastrami eine schöne Einheit, Konsistenz dazu, eine weiche Mousse aufgesetzt. Das hat wirklich sehr gut gepasst.
Mit der Vorspeise geht es bei mir weiter mit den Farben Grün und Weiß in einem schönen tieferen Teller liegt in einer grünen Essenz eine schöne, runde, ausgestochene Scheibe Sellerie, gebackener Sellerie. Und darauf liegen braune Gewürze. Da ist auf jeden Fall ein wenig Zimt dabei. Das habe ich schon mal rausgeschmeckt. Und zwei, drei weiße Tupfer. Könnte Mayonnaise sein, wird aber im Leben nicht das sein. Da haben die sich bestimmt was Besseres einfallen lassen, die beiden Küchenchefs. Und darauf sind noch ein paar Blätter vom Staudensellerie drapiert. Also nicht nur, dass das wunderschön aussieht und sagenhaft duftet, es schmeckt auch wirklich fantastisch. Auch hier sind wieder die Einzelaromen sauber ausgearbeitet. Ohne viel Schnickschnack, ohne viel Zutun an Salz und Pfeffer, glaube ich, ist da gar nicht dabei. Aber dieser Sellerie, dieser gebackene Sellerie, der schmeckt echt fantastisch und lässt mich schon wieder auf Ideen und Gedanken kommen, dass ich sage, ich muss das mal zu Hause wieder haben.
Da setzt du mich ein bisschen unter Druck, Tina.
Das mache ich gerne, Burkhard.
Warum?
Weil ich gerne deinen gebackenen Sellerie habe.
Weil ich unter Druck besser arbeite oder koche in dem Fall.
Das weiß ich nicht, aber jedenfalls kochst du sowieso fantastisch. Also von daher egal.
Oh, danke. Aber nicht so gut. Bei Weitem natürlich nicht so gut wie diese zwei Profis, die du hier auch im Interview gehört hast. Ich habe mich zur Vorspeise für die Essenz von der Oldenburger Ente entschieden. Entenravioli, Wurzeln, Backpflaumen. So steht es in der Karte. Diese Essenz, wirklich lange, lange gezogen. Wunderbare, tief dunkelbraune Farbe. Natürlich noch etwas transparent, weil es ist ja eine klare Brühe. ein ganz feines Umami. Also wenn man die sieht, würdest du denken, wow, jetzt wirst du gleich von Aromen erschlagen. Nein, das wirst du nicht, sondern du hast wirklich ein feines Umami, das ja einfach sehr filigran daherkommt und etwas leichter herkommt. Aber es ist eben tatsächlich ein kräftiger Geschmack. Von der Textur her ein schöner Kontrapunkt dieser Enten-Ravioli, weil mit einer kompakten, festen Füllung. Die Wurzeln, ganz klassisch Brunoise, also diese Mini-Mini-Gemüsewürfelchen, die da drin sind. Und die Backpflaume, ja, die hatte ein wunderbares Aroma, war in der Konsistenz auch wieder die totale Ergänzung dazu. Ein Dreiklang von Brühe, von Festigkeit und von dieser weichen Konsistenz, dieser Backpflaume natürlich vor allem von den Aromen her. Eine super Kombination mit der Consommé, mit dieser Essenz. Fantastisch.
Und bevor wir jetzt weiterkommen zu unserem Hauptgang, bei dem wir heute etwas gemacht haben, was wir normalerweise niemals machen, dass wir nämlich beide das Gleiche gewählt haben, möchte ich noch ein paar Worte verlieren über den Service hier in der Neumühle, in dieser Scheune, im Restaurant Scheune. Hier wird wirklich sehr, sehr gut serviert, nämlich von Fachkräften, das merkt man deutlich. Die haben ihr Handwerk alle gelernt, egal ob es die jungen Asiaten sind, die heute Abend hier servieren oder die netten Damen vom gestrigen Abend. Sehr zurückhaltend, sehr aufmerksam, sehr freundlich und immer den Gästen zugewandt, also jederzeit erreichbar, wenn man sie braucht, und ansonsten sind sie ein bisschen verschwunden, so dass man wirklich seine Freiheit am Tisch hat, aber eben auch seine ja, gepflegten Gespräche hier führen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man wird hier abgehört. Ja? Also das finde ich sehr, sehr schön hier. Gefällt mir gut, der Service.
Tja, und das, was du ansprichst, Tina, das war uns eigentlich schon beim Frühstück klar, als wir den Blick auf das Tagesmenü haben werfen können. Wir haben uns hier tatsächlich beim Hauptgang für ein ja, sehr bodenständig deftiges Gericht entschieden. Also, wenn du es hörst, Cordon Bleu mit Kartoffelsalat und Gurkensalat. Aber auch das wird hier, und das war ja genau das, was wir erschmecken wollten, können Sie in dieser Küche auch bodenständig, aber auf einem Niveau, was dem Haus entspricht. Man kann uneingeschränkt sagen, ja, das können Sie wirklich sehr gut. Also dieses Cordon Bleu haben wir in einer Darbietung erhalten, in einer Rolle. Ein Kalbs-Cordon Bleu natürlich. Ganz hauchdünn geschnittenes Kalbsschnitzel, in die eben der Schinken und der Käse eingerollt sind. Und diese Rolle ist dann komplett paniert und wird dann eben entsprechend ausgebacken. Wir haben das bisher ein einziges Mal gegessen in dieser Form. Das war in Garmisch-Partenkirchen. Es ist eine wirklich sehr ansprechende Form, weil auch die Aromen und die einzelnen Zutaten sich viel besser vermengen. Also perfekte Qualität, perfekter Geschmack.
Und schön finde ich, dass hier Rücksicht darauf genommen wird, dass nicht jeder oder jede eben Preiselbeeren mag. Da kommen die Preiselbeeren in einem kleinen weißen Porzellanschälchen auf dem Teller serviert dazu. Und das finde ich super, weil das mag ich gar nicht, wenn das Schnitzel in der Preiselbeersoße schwimmt, die ich ja nicht essen mag. Es gibt wenig, was ich nicht mag, aber Preiselbeeren gehören dazu. Wahrscheinlich habe ich da ja aus meiner Kindheit zu viel Preiselbeeren selber gepflückt, als dass ich die heute noch essen wollte.
Okay. Sie gehören dazu, das ist der Klassiker. Der Klassiker ist natürlich auch der Gurkensalat. Der war für mich allerdings, zumindest heute Abend, ein bisschen zu üppig. Dieser Rahmen, mit dem der Gurkensalat angemacht war, war mir einfach zu viel. Ich hätte mir es etwas flüssiger, etwas fluffiger gewünscht. Aber natürlich hat er super geschmeckt, das ist ganz klar.
Für mich war der übrigens so perfekt. Ja. Ich mag den nämlich genau ein bisschen dicker, den Rahmen, und nicht so flüssig. Ja, aber da sieht man einfach schon wieder, Essen, Genuss ist Geschmackssache.
Was ich persönlich auch charmant finde, ist, dass die Zitrone, die, mit der du dein Cordon Bleu, wenn du das magst, beträufeln kannst. Tina, du stehst da ja gar nicht drauf.
Aber heute habe ich es gemacht.
Du hast es gemacht, das habe ich nicht mal gesehen.
Ja, aber nur ein paar wenige Tropfen. Hallo? Ich bin ja doch nicht so wie du.
Also, wolltest du das auch mal ausprobieren, wie hier die Zitrone dazu gereicht wird?
Ja.
Also, normalerweise kriegst du ja so ein paar Zitronenschnitze auf den Teller gelegt oder meinetwegen auch aufs Fleisch. Hier befindet sich das Zitronenstück in einem kleinen gelben Säckchen, zusammengebunden mit einem grünen Band. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe, ob das überhaupt so beabsichtigt ist. Aber ich habe die Zitrone einfach innerhalb dieses kleinen Säckchen ausgepresst und es hat wunderbar funktioniert. Die Zitronentropfen liefen wunderbar über dieses Cordon Bleu. Und zwar in dem Fall, ohne dass ich mir irgendwie die Hände auch nass oder mit Zitronensaft besudelt hätte, was du ansonsten in der Regel immer tust, wenn einfach diese Dinger nackig auf dem Teller liegen.
Ja, wenn man das nicht so macht, wie es dann noch besser geht, wenn man nämlich kein Säckchen bekommt, dann kann man mit der Gabel die Zitronenscheibe von unten einstechen und dann an beiden Enden der Schale die Zitrone zusammenpressen, dann passiert nämlich genau das, was du eben gesagt hast, eben nicht.
Das ist mir viel zu viel Geschäft. Zitrone wird gepresst und fertig.
Also nicht nur, dass ich den Gurkensalat fantastisch fand in der Form, sondern auch vor allem diesen Kartoffelsalat. Ich liebe ja Kartoffelsalat. Und normalerweise mache ich ja immer diesen schwäbig-schlonzigen Kartoffelsalat. Hier war er auch ein bisschen schlonzig, aber nicht so wie der schwäbische. Und er hatte eine schöne Senfnote dabei und ganz viel kleinen, fein geschnittenen Schnittlauch. Also wirklich richtig, richtig gut. Und ich kann sagen, ich kann da wirklich Kartoffelsalat beurteilen, weil ich habe in meinem Leben viel Kartoffelsalat gegessen und nicht jeder Kartoffelsalat schmeckt gut, aber der hier, der war fantastisch, der war sogar so gut, Burkhard, dass ich deine drei Gabeln, die du nicht mehr gepackt hast, auch noch aus deinem Schälchen gefischt habe und das, obwohl ich echt schon satt bin und jetzt auch gleich noch gespannt bin auf den Nachtisch, auf das Dessert, das ja auch noch kommt.
Diese drei Gabeln hast du ja nur bekommen, weil ich auch schon so satt war. Sonst hätte ich diesen Kartoffelsalat nämlich auch selbst gegessen.
Ein süßes kleines Dessert habe ich heute noch bekommen. Angerichtet in einem Ring und hier wechseln sich ab kleine Stückchen von Pfirsich mit einem Mousse von weißer Schokolade. Darauf liegen grüne Blätter. Ich glaube, das könnte Brunnenkresse sein. In der Mitte liegt eine Nocke Vanilleeis. Aber was der absolute Renner in diesem Dessert ist, das sind die Macadamia-Nüsse, die da sich abwechseln mit den Pfirsichen und diesen kleinen Tupfern von, ich weiß nicht, ich glaube, also auf der Karte stand Zitronenmus, aber so schmeckt's für mich tatsächlich gar nicht. Egal, diese Macadamia-Nüsse, die kannst du dir so vorstellen, wie wenn du auf dem Jahrmarkt bist und du gehst an so einer Bude vorbei, wo man gebrannte Mandeln kaufen kann. Da gibt's auch gebrannte, mit Zuckerguss überzogene Macadamia-Nüsse. Nee, nicht mit Zuckerguss überzogen, sondern eben so Macadamia-Nüsse im heißen Zucker gewendete Nüsse. Oh, ich sag's dir, das war ein Gedicht. Davon könnte ich eine ganze Tüte essen.
Also Tina, wenn ich das jetzt übertragen würde auf das von mir präferierte Zweitdessert, sage ich mal, nehme ich eins im Glas und würde sagen, davon könnte ich eine ganze Flasche trinken.
Dann bitte
wäre das
nicht.
Sehr kontraproduktiv und sehr ungesund. Davon kann man wirklich nur abraten.
Naja, gesünder wären meine Macadamia-Nüsse in Zucker auch nicht. Vielleicht wäre es die Kombination das richtige, Burkhard.
Das mag sein. Aber mein 39-prozentiger Ingwergeist ist echt eine Sensation. Tatsächlich sind wir schon vor einigen Jahren mal auf diese Brennerin
gestoßen, haben es aber nie geschafft, tatsächlich mal dort vorbeizuschauen.
Was wir dringend nachholen sollten.
Absolut. Also allein die News auf ihrer Homepage, dass sie bei der diesjährigen Falstaff Trophy mit einem Rote-Bete-Geist 95 Punkte abgeräumt hat. Also nicht die 95 Punkte sind für mich das Faszinierende, sondern ein Rote-Bete-Geist. Bitte, hallo. Wo habe ich das schon mal gesehen? Das habe ich noch nie gesehen. Und deshalb müssen wir da dringend hin. Also das ist hier eine, der Hauslieferanten für Spirituosen, für Digestifs. 7 Kilometer vom Haus entfernt. Und ich habe mich hier für den Ingwergeist entschieden. Im September 2023 geboren sozusagen. Wie gesagt, 39 Volumenprozent. Und naja, also wenn du die Kombination aus Ingwergeist und dem Alkoholgehalt liest, ja, dann erwartest du ja irgendwie was Scharfes. Ja. Im Gegenteil, also tatsächlich hat dieser Geist eine sehr intensive Nase nach Zitrone und etwas Pfeffer.
Ja, aber nicht nur Zitrone, sondern Zitronengras.
Meinetwegen auch das.
Ja, das so. Macht schon einen Unterschied.
Wahrscheinlich kommt das auch daher, dass Zitronengras und Ingwer vielleicht irgendwie aus derselben Ecke kommen. Würde ich einfach mal so behaupten. Man weiß es ja nicht genau.
Man könnte das aber herausfinden.
Ja, dann müsste man jetzt recherchieren.
Ich mach das gerade mal.
Du machst das gerade, bin ich mal gespannt. Also wenn du das
erzähl du noch ein bisschen über deinen Ingwerbrand und ich recherchiere das so lange, okay? Also Achtung, liebe Hörer, liebe Hörerin, die Antwort kommt gleich.
Darauf bin ich selber sehr gespannt. Also jedenfalls, wie schon erwähnt, erwartet dich am Gaumen tatsächlich überhaupt keine Schärfe, auch keine Säure oder sonst was, sondern eher eine sehr wohltuende, geheimnisvolle Wärme. Ja, und so auf den zweiten, dritten Geschmack hin, so ein bisschen im Abgang eher oder sich langsam entwickelnd am Gaumen auch eine angenehme Süße tatsächlich. Das finde ich total interessant. Ne? Also der ist unheimlich rund, der ist unheimlich bekömmlich und ja, hilft auch zum Verdauen. Auf jeden Fall, aber den kannst du auf jeden Fall super auch so genießen. So Tina, deine Zeit ist um. Hast du die Antwort oder willst du einen Telefonjoker anrufen?
Also Burkhard, jetzt kommt hier mal Angeberwissen mit Tina. Also Zitronengras kommt aus Asien. Also genauer gesagt aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens. Also zum Beispiel Südindien, Sri Lanka, Vietnam und Thailand. Und die Heimat des Ingwers ist nicht so ganz genau bekannt. Aber man vermutet, dass die ursprüngliche Heimat die tropischen und subtropischen Regionen Südostasiens, insbesondere China und Indiens sind. Aber jetzt kommt überhaupt noch was ganz anderes, nämlich Ingwergras. Das gibt es nämlich auch.
Was?
Ja. Und Ingwergras und vor allem das Ingwergrasöl, also ist ein ätherisches Öl und das hat entzündungshemmende, antibakterielle und antimykotische Eigenschaften. Also ist, wenn man so sagen kann, gesund, obwohl man ja keine Gesundheitsversprechen abgeben darf, aber es trägt mindestens dazu bei, die Gesundheit zu fördern, sage ich mal. Ja.
Na gut, das sagt Ingwer selbst auch noch.
Vielleicht hat die Brennerin hier eine Kombination aus Ingwer und Ingwergras genutzt, um das zu brennen. Ich schlage also Folgendes vor, bevor wir hier noch weiter sinnieren, was wohl verwendet wurde und woher das kommt. Wir fahren da tatsächlich mal hin, befragen sie selbst und probieren auch das noch, was sie sonst noch so im Angebot hat. Also zum Beispiel dein Rote-Bete-Brand.
Ja, absolut. Wo kommt eigentlich die Rote-Bete her?
Müsste ich nachschlagen. Bringen wir vielleicht in einem der nächsten Podcasts unter. Also, egal wie. Wir hatten hier einen sehr schönen Abend in der Scheune im Restaurant. Wir wurden wirklich auf sehr hohem Niveau verwöhnt. Es hat uns exzellent geschmeckt
Ich denke, hier ist für jeden Geschmack was dabei. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch die Tatsache, dass man sich hier schnell und unkompliziert auch darauf einstellt, dass nicht jeder Mensch alles essen kann, was auf dieser Karte angeboten wird.
Absolut, da bin ich bei dir. Ein echtes Juwel, diese Küche, dieses Haus sowieso. Ich war ziemlich schnell, ziemlich begeistert von dieser Location, von diesem Ressort. Es ist wirklich außergewöhnlich und einzigartig. Für dich eine interessante Empfehlung, wenn du mal wirklich genussreichen Urlaub, eine genussreiche Auszeit in absoluter Ruhe und Idylle verbringen willst, dann frag mal danach.
Schön, dass du gerade noch geredet hast. Also die Rote Bete stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika, wo sie von der wilden Rübe, in Klammer, Seemannsgold, abstand. Und, wie könnte es anders sein, die Römer haben sie nach Mitteleuropa gebracht.
Ach, sag mal, wo waren die eigentlich
nicht? Ja, die waren überall. Und ich bin extrem froh, dass die Römer so viel rumgekommen sind, weil vieles von dem, was die durch die Welt gekarrt haben, mag ich extrem oder gehört die Rote Bete dazu.
Wenn ich es richtig gelesen und in Erinnerung habe, dann hat ja auch die Stadt Hammelburg hier eine der 30 ältesten Städte von Deutschlands und die älteste Weinstadt hier an der Saale oder in Franken tatsächlich auch. Achtung, Tusch, absolute Neuigkeit, absolut überraschend, römische Wurzeln.
Nein!
Ja, damit viel Spaß beim Genießen. Bleib dran, sei gespannt auf die nächsten Folgen, was wir dir demnächst ans Herz legen oder präsentieren werden. Mach's gut, ciao, ciao. Bis bald.
Servus.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.